In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen Gregor und ich über den AWS-Ausfall, den sicherlich jeder mitbekommen hat. Wir reden über KI-Infrastruktur, über Defense Tech, über die China-Exit-Strategie von Starbucks. Im IPO-Radar reden wir natürlich über den IPO von TKMS. In der Zahl der Woche geht es um den Louvre-Raub und im Begriff der Woche heute um einen Blumenkübelstreit aus Baden-Württemberg. Viel Spaß beim Zuhören.
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer: Dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deals Crunch. Gregor, ich freue mich sehr. Und zuallererst, wir müssen uns entschuldigen. Letzte Woche ist es ausgefallen. Das Problem saß am Mikrofon, das war ich. Ich war leider krankheitsbedingt nicht in der Lage aufzunehmen. Die Stimme hättet ihr euch nicht anhören wollen, aber umso schöner ist, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen.
Ja, Henrik, vielen Dank. Ich glaube, entschuldigen musst du dich gar nicht. Du bist dann einfach leider krank ausgefallen. Jetzt aber wieder topfit. Ich sehe es live und in Farbe vor mir. Mit voller Stimme und in voller Lebensblüte. Deswegen toll, dass diese Woche klappt.
Ich gib mir die größte Mühe, Gregor. Nicht so fit. Das ist natürlich die richtige Überleitung.
Sehr gut.
AWS Anfang dieser Woche. Wir nehmen auf, 22. Oktober. Auf einmal ging das Internet nicht mehr. Also,
ja,
was genau war los?
Wir saßen auch mit dem Team montags alle vor Slack und wunderten uns, warum die Nachrichten nicht ankamen oder warum Dokumente, die wir auf Slack hochgeladen haben, nicht richtig bei Leuten ankamen. Genau, AWS hatte einen großen Ausfall. Es gab einen Datenbankfehler in einem Datencenter in Virginia und das hat die ganze Welt gemerkt. Applications auf der ganzen Welt von Business Tools wie Slack und Zoom über große Gaming-Plattformen wie Fortnite und Roblox, Social-Media-Plattformen wie Snapchat und Signal, alle hatten Störungen und Verlangsamungen, manche sogar einen Totalausfall, weil sie eben alle auf AWS laufen.
Ja, also ich glaube, um auch mal auf die Probleme der Gesellschaft aufmerksam zu machen, ich habe mein Duolingo gemacht am Montag, es wurde nicht erkannt und ich musste einen Streak Freeze nutzen. Weil es einen Fehler gab und durch AWS und das ist das.
Wie lang war der Streak, den du sonst verloren hättest?
Knapp 1000.
Nein. Ich glaube, da kann man vielleicht sogar AWS verklagen. Also wenn du in den USA gewesen wärst, hätte ich geklagt. Auf
schon, ne?
Ja.
Also der Streak ist nicht verloren gegangen, zum Glück, aber es gibt ja diese Streak Freezes, dass wenn man dann nicht macht, dann
du hast geschummelt,
sozusagen einfriert. Aber ja, also wäre dann irgendwie so der Fall gewesen, dass man so auf Enge wäre. Ich glaube, da sind wahrscheinlich einige Streaks kaputt gegangen am Montag bei Duolingo. Ja.
Dramatisch, es ist dramatisch. Welche Sprache lernst du denn?
Ich lerne Griechisch.
Ah, sehr interessant, sehr gut. Hättest du auf Griechisch dann verklagen müssen, auch einfach als Test für, ob die tausende Streaks sich vorher gelohnt hat.
Ja, genau, dann kurzer Exkurs. Ehrlicherweise bin ich mittlerweile da an dem Stand, wo Duolingo einfach nicht mehr brauchbar ist. Also ich kann jetzt sagen, dass, weiß ich nicht, der Minimarket pink ist und die Vase grün.
Okay.
Aber Grammatik ist ja die allgemeine Kritik an Duolingo, dass es da dann halt irgendwann aufhört.
Ah, okay.
Also sie erklären keine Grammatik und sie erklären nicht, also du hast halt irgendwann du kannst relativ gut bis zu einem gewissen Level sozusagen Sachen einfach übersetzen oder auch hören.
Ja.
Aber dann irgendwann ist sozusagen, kommst du in dieses Fortgeschrittene und dann werden halt auf einmal, also Griechisch ist eine unfassbar schwere Sprache, jetzt sind wir wirklich ein bisschen abgedriftet.
Nein, das gehört, das ist alles Kern des Podcasts.
Also ähnlich, ich würde sagen, ähnlich schwer, als wenn du Deutsch lernen würdest.
Okay.
Und dann wird das auf einmal vorausgesetzt, wie dann die Verben konjugiert werden und du weißt, okay, die Eule hat mir das nicht gesagt, deswegen.
Hendrik, es gibt nur eine Lösung, ihr müsst das Now-Office in Athen aufmachen, du musst rüber.
Ja. Ja, das sollten wir tun, hoffentlich dann natürlich aber auch mit funktionierender Cloud-Infrastruktur.
Yes. Das war die kleine AWS-Kurve zu Beginn.
Genau. Falls ihr lustige Stories habt, schreibt sie uns gerne. Ich bin mir sicher, dass da einiges am Montag irgendwie komisch war. Gerne an gb@morningcrunch.de. Und dann lass uns jetzt, umso wichtiger ist es, auf den KI-Infrastrukturboom im Bigger Picture Private Markets schauen.
Ja, sehr gern. Es gab einen riesen KI-Datencenter-Deal in den USA. Es war schon letzte Woche. Wir hätten letzte Woche gemacht, wenn der Podcast stattgefunden hätte. Und zwar hat ein von BlackRock geführtes Konsortium, da waren auch Microsoft und Nvidia mit drin, die haben Aligned Data Centers gekauft, so heißt der Betreiber. Die betreiben über 50 Rechenzentrenstandorte in den USA und auch Lateinamerika. Und die wurden für 40 Milliarden Dollar insgesamt gekauft. Das Konsortium will die Kapazitäten in den Datencentern erhöhen, sogar verdoppeln. Und der Deal ist einfach, BlackRock stellt die Finanzierung hin und Microsoft und Nvidia committen schon die Nutzung der Datencenter. Deswegen ergibt der Kauf für das gesamte Konsortium Sinn.
Es, ehrlicherweise, wenn wir auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist also dieses ganze Thema KI-Infrastruktur oder Rechenzentren-Infrastruktur wird gerade auf jeden Fall sehr heiß gekocht und da wird uns auch einiges angeboten, das auch auf der Nao-Plattform sozusagen zur Verfügung zu stellen.
Ah,
ich kann an der Stelle schon mal sagen, keep your eyes open. Vielleicht kommt da was in der Richtung.
Kommt was Richtung Datacenter. Interessant, ja. Sobald es da ist, sollten wir unbedingt den Deep Dive dazu machen.
Absolut.
Vielleicht verknüpft mit dem versprochenen OpenAI Deep Dive, den wir schon mal angedacht haben, weil das Ganze ja zusammenhängt.
Ja, auf jeden Fall. Der Markt ist riesengroß, wie du gesagt hast, wenn man sich die Zahlen angucken. Ne? Also für 40 Milliarden übernommen, gesamtes Paket finanziert bis zu 100 Milliarden US-Dollar für die KI-Infrastruktur. Also der Markt ist natürlich auch nur ein Abbild dessen, was ich sag mal die, nennen wir es Bubble, die KI-Bubble letztendlich auch an Werte aufruft. Ne? Also vorneweg OpenAI, was haben wir, knapp 500 Milliarden Bewertungen. Irgendwie müssen die ganzen Themen dann ja auch verarbeitet werden.
Ja, richtig. Auch die Frage, ob das eine Bubble ist oder nicht, können wir vielleicht in Deep Dive mitnehmen. Gibt es ja verschiedene Statements zu. Also Jeff Bezos sitzt ja, glaube ich, in Italien vor 2 oder 3 Wochen und sagt auf der Bühne, ja, es ist eine Bubble, aber eine Bubble quasi in einem industriellen Sektor. Das heißt, auch wenn die Bewertungen irgendwann wieder runtergehen werden und man dann, wenn der Nebel sich gelichtet hat, sieht, wer wirklich gewonnen hat und wer nicht. Es wird große Innovationen und große Sprünge geben in diesem Sektor. Das heißt, diese Bubble wird nicht auf null implodieren, sondern es wird große Gewinner geben, die ihre Bewertung in dem Fall wahrscheinlich rechtfertigen können.
Was, ich lass mal das Wort Bubble, aber was natürlich jetzt trotzdem auch überall in aller Munde ist, ist das Thema Defense Tech.
Yes.
Und da wollen wir heute über einen Münchner Drohnenhersteller reden, nämlich Quantum Systems. Gregor, was hast die Morning Crunch Redaktion uns hier aufbereitet?
Ja, Quantum Systems hat 2 News über die letzten Tage gesammelt. Die erste News ist, dass der Drohnenhersteller, wie du sagst, der in München sitzt und für militärische und zivile Zwecke Aufklärungsdrohnen vor allem baut, dass sie eine Fundingrunde gemacht haben, ungefähr 150 Millionen Euro eingesammelt auf einer 3 Milliarden Bewertung. Zur Einordnung, krass, das ist eine Verdopplung der Milliardenbewertung, die sie vor ein paar Monaten bekommen haben. Also sie wachsen sehr stark in ihrer Bewertung und hatten gute Monate. Und das zweite Update ist, dass sie gestern, kam die News raus, eine Akquisition getätigt haben. Und zwar haben sie einen KI-Spezialisten, Spleen Lab heißt der, gekauft. Und es ist die erste Akquisition von mehreren. Sie haben sich vorgenommen, mit dem eingesammelten Geld kleinere Firmen zuzukaufen, um ihre Drohnenproduktion zu stärken und auch, deswegen connect zu dem KI-Thema vorher, ihre KI-Expertise zu verbessern.
Ja, super spannend. Also super spannend, sehen natürlich in dem Bereich auch an den Werten, die öffentlich an der Börse gehandelt werden, da gibt's ja nur eine Richtung, und zwar nach oben in den letzten Monaten. Genau das Gleiche sieht man auch am Private Market. Umso spannender und ich sag mal in dem Sinne umso schöner, dass wir dann ein Unicorn oder jetzt dreifaches Unicorn in München sitzen haben.
Genau, und es gibt ja so einige KI-Unicorns, die gerade entstehen. Jetzt, die Hörer müssen uns korrigieren oder ergänzen, wenn ich jetzt welche vergesse. Aber wenn ich es richtig sehe, Quantum Systems ist im weitesten Sinne ein KI-Unicorn aus Deutschland. Helsing, ja genauso. Helsing ist noch höher bewertet. Dann ist es Black Forest Labs, also aus dem Schwarzwald der KI-Bildgenerator.
Das ist auch super spannend. Also die Story, das haben jetzt so 1-2 Medien mal aufgegriffen, aber das ist auch wirklich krass mit Black Forest Labs.
Genau, die haben sehr früh angefangen, XAI zu beliefern und da quasi die Backend-Engine gebaut für die KI- und Videobildgenerierung da. Da gab es ja auch Kritik, weil die Bildgenerierung, sagen wir mal, jetzt nicht auf Recht und Gesetz geachtet hat, sondern einfach wild generiert hat und da kamen auch abstruse Bilder raus teilweise. Ich wollte nur zurück zu den KI-Unicorns, weil es ist Black Forest Labs, das ist auch Parlor, der Münchner KI-Chatbot für Kundenservice. Und dann sind es, glaube ich, Helsing und Quantum Systems. Das heißt
zwei NHN?
Von NHN noch. Sorry, es ist noch NHN. Zwei von fünf aber sind quasi an der Schnittstelle von KI und Defense. Das ist entsprechend für den größeren Makrotrend eben, dass Aufrüstung so priorisiert wird.
Ja, nee, genau. NHN war jetzt ja auch erst vor kurzem mit ihrer nächsten, mit ihrer Finanzierungsrunde zum Unicorn geworden.
Richtig.
Also extrem spannend. Extrem spannend und jetzt überlege ich gerade, wie ich den Übergang hinbekomme zu der zu der China-Exit-Strategie von Starbucks.
Ja, gute Frage. Da spielt KI nicht die größte Rolle. Obwohl, KI bei Starbucks. Starbucks hat vergangene Woche auch zumindest ein Presse-Announcement gemacht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Coffeeshops ein KI-System zur Seite gestellt bekommen, das ihnen hilft bei der Verarbeitung der Orders. Nicht ganz sicher.
Es gibt ja nur einen Take, wofür das gut ist. Also die KI hört zu, wenn der Kunde seinen Namen sagt, sodass der Mitarbeiter dann endlich auch den Namen richtig auf den Kaffeebecher schreiben kann.
Ja, ich bestelle bei Starbucks immer als George, weil es eigentlich klappt am unfallfreiesten vom Namen her.
Okay, fair. Ja.
Naja.
Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, Strategie.
Stichwort Strategie, wir driften wieder ab. Stichwort Strategie. Ja. Starbucks hat ein China-Geschäft, das früher mal besser lief als heute. Also die betreiben ein Netzwerk aus Kaffeehäusern. Die waren einst in China quasi Pionier für Kaffeehauskultur, hatten sehr starken Zulauf. Dann kam in China bessere, schnellere, vor allem billigere Konkurrenz hoch, die dennoch sehr hochwertigen Kaffee auch verkauft. Mhm. Und deswegen ist Starbucks in China etwas unter Druck geraten und wollte sein China-Geschäft loswerden. Das haben sie jetzt geschafft. Und zwar haben sie eine Mehrheitsbeteiligung am China-Geschäft an ein PE-Konsortium verkauft, angeführt von Carlyle.
Ja.
Starbucks behält immer 49% am China-Geschäft, bleibt also damit drin.
Ja, das ist spannend, wenn man so ein bisschen drunter schaut, ne, dass PE sozusagen da als bevorzugter Käufer für allem westliche Konzerne sind, die sich kontrolliert, ich sag mal, aus dem Nahen, aus China zurückziehen wollen.
Ja.
Oder aus Asien. Aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall, wie du sagtest, sind als Pionier hin. China, der chinesische Markt wird adaptiert, besser gemacht, günstiger gemacht und jetzt können die westlichen Kräfte dann auch wieder gehen.
Ja, klingt ein bisschen nach deutscher Autoindustrie, aber anderes
Thema. Ich wollte gerade sagen, genau. Den Wissenstransfer, der ist exakt den, worauf ich angespielt habe.
Ja. Der ja vielleicht bald andersrum geschehen muss, weil zumindest in der Autoindustrie sind ja chinesische Batterien leistungsstärker als das, was die deutschen Hersteller hinbekommen. Aber auch das ist ein anderes Thema.
Auch ein anderes Thema. Kurzer Ausflug nach China und in die Kaffeeindustrie. Gehen wir zurück zur Rüstung. Und zwar gab es einen IPO. Und zwar von der Defense-Marine-Sparte von ThyssenKrupp. Vielleicht einmal in zwei, drei Sätzen, Gregor, was ist passiert bei dem IPO?
ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS, ist gestern an die Börse gegangen. Wie gesagt, wir zeichnen heute am Mittwoch, dem 22. auf. Gestern hat der IPO stattgefunden und der war sehr, sehr erfolgreich. Die TKMS-Aktien sind ausgegeben worden zu 60 Euro pro Stück. Und sind innerhalb des ersten Handelstages gesprungen auf über 100 Euro und haben sich dann eingependelt zwischen 80 und 90 Euro. Ich glaube, heute ist der Kurs ungefähr bei 80 Euro. Ja. Heißt aber im Vergleich zum Ausgabepreis sind da 30-40% Kurssprung drin gewesen. Also ein sehr erfolgreicher IPO, genau.
Ich finde immer, so ein erfolgreicher IPO definiert sich immer so ein bisschen, wenn man mal nach 14 Tagen drauf schaut, wieso der Börsenkurs dann ist, aber ich glaube, also 40% am ersten Handelstag oder 35% am ersten Handelstag ist schon nicht von schlechten Eltern.
Ja, genau. Und besonders interessant in dem Fall ist die Struktur des Börsengangs. Man muss es nämlich im Bigger Picture verstehen, dass ThyssenKrupp, die ja vor allem ein Stahlhersteller sind, aber eben auch diese Marinesparte haben, auch eine Automobilzulieferersparte haben, der Konzern wird gerade filettiert, also in seine Einzelteile aufgespalten und TKMS wurde jetzt eben an die Börse gebracht. Insgesamt 49% des Unternehmens. Also die ThyssenKrupp Mutter behält die Mehrheit mit 51%. Aber eben fast die Hälfte ist jetzt an die Börse gegangen. Technisch lief das so ab, dass ThyssenKrupp Aktionäre für 20 ihrer ThyssenKrupp Aktien eine TKMS Aktie ins Portfolio gebucht bekommen haben. Und in der Summe damit zumindest am ersten Börsentag oder Handelstag einen guten Gewinn gemacht haben.
Gregor, ich weiß, du bist da gut informiert. Du meinst Abspaltung ThyssenKrupp, das ist doch jetzt auch die, ist auch schon irgendwas, ist die Aufzugsparte, wie steht's gerade um die? Da ist ja auch, dieser wurde ja auch abgespalten oder wird abgespalten. Weißt du, wie da der Stand ist?
Weiß ich ehrlicherweise nicht. Müsste ich nachgucken. Ich weiß nur, dass die Stahlsparte, in die ja eigentlich der tschechische Milliardär Kretinsky auch investieren wollte, dass dieser Deal nicht zustande kommt. Da gab es die Absage vor ein paar Wochen. Deswegen ja, ist gerade unsicher, wie die Stahlsparte aufgestellt wird demnächst.
Es ist, aber genau das ist unfassbar spannend, dass irgendwie aus einem Konzern jetzt mehrere sozusagen entstehen und was dann auch so ein bisschen jetzt mit dem IPO dazu geführt hat, dass die ThyssenKrupp-Aktie um 17% tatsächlich gefallen ist, aber der Gesamtwert für die Aktionäre von 12,06 Euro auf 14,10 Euro pro ursprüngliche Aktie gestiegen ist, denn wie wir ja gesagt haben, die TKMS-Aktie ist ja gestiegen am ersten Handelstag.
Genau.
Das ist sehr paradox, tatsächlich, dass es auf der einen Seite fällt, aber insgesamt steigt trotzdem dein Wert.
Ja, das filetierte Stück ist so stark im Wert gestiegen, dass das Gesamtkonstrukt mehr wert ist, obwohl die Mutter in dem Fall, an dem Handelstag, die Konzernmutter etwas nachgelassen hat, genau. Circa 5 Milliarden ist die Bewertung jetzt von ThyssenKrupp Marine Systems. Und ja, damit ungefähr doppelt so, also fast doppelt so hoch, wie zunächst antizipiert vor Börsengang.
Dann lass uns doch da mal ein bisschen tiefer reingehen. TKMS, was genau produzieren Sie denn?
TKMS produziert nicht nukleare U-Boote für, genau, für die deutsche Marine unter anderem und auch hochkomplexe Unterwasserfahrzeuge, die eben ja im Kriegsfall oder in Aufklärungsfällen eingesetzt werden können. Die größten Produktionsstandorte sind in Kiel und in Wismar. Da gibt es große Werften, wo jetzt auch viele Leute eingestellt werden. Ich glaube 1500 neue Arbeitsplätze in Wismar, um die vielen Aufträge, die gerade reinkommen, stemmen zu können. Was sehr, sehr interessant ist, der Auftragsbestand bei TKMS liegt bei über 18 Milliarden Euro. Die sind also quasi ausgebucht in ihrer Produktion bis 2040. Die können jetzt 18 Jahre nach vorne planen mit den Aufträgen, die sie haben. Ein großer Auftrag davon ist unter anderem auch die Bundesregierung, die Bundeswehr, die 6 große U-Boote TKMS den Auftrag gegeben hat, diese auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist ein sehr großer Auftrag, der reingekommen ist.
Na, also jetzt denken die Leute, okay, bis 2040 und ein riesen Auftragsvolumen. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass so ein U-Boot ist jetzt nicht in einer Woche hergestellt.
Eher in 5 bis 15 Jahre ist normalerweise die Spannweite. Mhm. Genau, da sieht man, mit welchem Vorlauf solche Geräte geplant und gebaut werden.
Ja, ja. Aber auf jeden Fall spannend, dass der CEO, Oliver Burkhardt, prognostiziert eine Verdopplung des adressierbaren Marktes in dem Feld von 31 auf 61 Milliarden Euro bis 2033. Also, Sie sehen der ganzen Zukunft auf jeden Fall, zumindest auftragstechnisch, muss man ja auch immer einordnen, in welcher Sparte man sich befindet, positiv gegenüber.
Ganz richtig. Und diese Verdopplung des adressierbaren Marktes, die der CEO da erwähnt, das ist einfach das gestiegene Rüstungsausgaben in ganz Europa, die eben auch U-Boot-Herstellern zugutekommen. TKMS ist der größte U-Boot-Hersteller, zumindest in Deutschland. Deswegen werden sie von diesem größer werdenden adressierbaren Markt stark profitieren.
Jetzt haben wir über den IPO gesprochen, wir haben über TKMS gesprochen und jetzt die Frage brannte mir natürlich auch schon auf der Zunge. ThyssenKrupp zerlegt sich ja mit dieser ganzen Aufspaltung irgendwo selbst. Wo soll es denn da hingehen und warum das Ganze, Gregor, was ist das Ziel?
Das Problem bei ThyssenKrupp ist, dass es ein Mischkonzern ist, der in einer nicht aufgespaltenen Form weniger attraktiv ist für Investoren, als wenn man das Ganze filetiert und eben auf die starken Geschäftsbereiche konzentriert. Und deswegen die Aufgabe von CEO Miguel Lopez ist im Moment, diesen über 200 Jahre alten Industriekonzern, ein traditioneller Mischkonzern, eben mit Fokus auf Stahl, Militär und Industriegüter, in eine Art Holding-Gesellschaft umzuwandeln und dafür eben die Filetstücke, jetzt reden wir gerade über TKMS, die Aufzugsparte müssen wir ehrlicherweise nochmal nachgucken. Das Automobilgeschäft steht, glaube ich, auch zur Disposition, weil es da vielleicht auch Synergien mit Rheinmetall geben kann, wenn ich richtig informiert bin. Also die Aufgabe ist jetzt einfach, aus diesem Riesenkomplex eine schlanke Holding zu machen, auf Konzernebene und die einzelnen Geschäftsbereiche frei laufen zu lassen und entweder zu verkaufen, damit Geld ins Unternehmen zu bringen oder eben an die Börse zu bringen, um sie dort für, also konzentriert in ihrem Business und in ihrem Marktwert an Investoren ranzutragen.
Ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr harter, aber auch sehr, 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 sehr spannender Case, wie du sagst. Ein Unternehmen mit unfassbar großer Tradition und das Problem, wo du ja reinläufst oder beziehungsweise generell soll ja die Stahlproduktion, die letztendlich ja auch ThyssenKrupp sehr, sehr stark ausmacht oder ausgemacht hat, ja auch deutlich reduziert werden. Ne? Also Abbau von bis zu 11.000 Arbeitsplätzen, das sind knapp 40% der Belegschaft. Das Ganze läuft eher defizitär, bedeutet, dass diese Filetstücke, wie du sie nennst, ja auch diese ganzen negativen Zahlen quersubventionieren oder finanzieren mussten. Und dementsprechend hat sich ThyssenKrupp oder das Management oder vielleicht eine beratende Gesellschaft, die ThyssenKrupp dort unterstützt, vorgeschlagen, denn das Ganze in dem Sinne aufzuspalten, dort die gewinnträchtigen Felder sozusagen loszulösen, was jetzt auch mit dem IPO von TKMS gemacht wurde, mit den anderen Geschäftsfeldern, über die wir geredet haben. Und dass vor allem das Ursprungsgeschäft, vor allem Stahl, da jetzt in dem Sinne so geschrumpft wird. Die Frage ist am Ende, ne, wie zukunftsträchtig ist es, aber dass sozusagen dadurch über die Aufspaltung der Konzern in einer Holding sozusagen erhalten bleibt, ohne dass der ganze Konzern sozusagen die anderen guten Sparten mit runterziehen würde und dann ausländische Investoren oder zum Beispiel Private Equity Investoren kommen und sagen, okay, wir kaufen euch die Sparte hier raus, aber genau, mit euch geht's nicht mehr weiter. Also das mal so ein bisschen zur wirtschaftlichen Einordnung. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall aufbereitet von euch.
Genau. Super zusammengefasst von dir. Und weil wir eben über den Rüstungsboom gesprochen haben, vielleicht noch eine Zahl dazu, nämlich die Ausgabensteigerung der europäischen Rüstungsausgaben. Die sollen auf über 150 Milliarden bis 2029 steigen. Pardon, ich habe gerade nur die deutschen Zahlen vor mir. Ich habe hier eigentlich in der Spalte verrutscht einmal. Also bis 2029 allein gehen 150 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt oder aus den Schulden, die aufgenommen werden, ja dafür in die Rüstungsindustrie. Nochmal um zu verdeutlichen, wie viel Geld da gerade ausgegeben wird, von dem TKMS eben, wie eben besprochen, auch profitieren wird.
Ja, und europäische Militärausgaben stiegen 2024 auf 693 Milliarden, also um 17%. Also das natürlich dann auch in der Einordnung. Ich glaube, wir erzählen keiner Zuhörerin und keinem Zuhörer hier was Neues. Aber es ist von den Zahlen her auch sehr stark belegbar. Und es ist einfach, ich sag mal, in Anführungszeichen, auch schon nicht mittlerweile nicht mehr Trend, sondern es ist halt die Bewegung, die es in dieser Sparte geht.
Genau. Die große Frage ist da übrigens, was der wirtschaftliche Multiplier von diesen Investments ist, weil Rüstungsgüter, anders als wenn man in Bildung investiert, wo glaube ich immer gerechnet wird, jeder Euro, der in Bildung investiert wird, kann sich erhöhen bis auf zu 3 bis 5 Euro Wirtschaftsleistung, weil kluge Köpfe kluge Ideen haben und tolle Businesses bauen zum Beispiel. Bei Rüstungsgütern ist es so, dass im guten Case für uns alle, sage ich mal, nämlich dass die nicht eingesetzt werden müssen, stehen die halt in der Lagerhalle und werden gewartet und das macht Folgeaufträge aus, natürlich, aber ich glaube, Forscher gehen davon aus, dass der Multiplier von Rüstungsausgaben, wenn die ganzen Panzer auf dem Parkplatz geparkt werden und die U-Boote quasi in der Werft liegen, dass der bei maximal 1,5 liegt. Also wir reden hier über Staatsinvestitionen, die wahrscheinlich nicht den besten Multiplier haben, mittelfristig, gegeben dem Fall, dass wir nicht in ein Kriegsszenario einlaufen.
Das stimmt. Lass uns mal rausschwenken aus Deutschland. Wir haben über die Zahlen gesprochen und auch, ich sag mal, die meisten Zahlen sind sicherlich auch bekannt. Und zwar, mit welchen anderen europäischen Schwergewichten konkurriert denn TKMS und wie ist denn da jetzt hier auch die langfristige Marktperspektive? Was habt ihr da rausgefunden?
Es gibt zwei große europäische Konkurrenten. Das ist die Naval Group in Frankreich und es ist der italienische Hersteller Fincantieri. Der große Unterschied zu TKMS ist, dass sowohl die Franzosen als auch die Italiener vom Staat kontrolliert sind. Also TKMS ist ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen, jetzt börsengelistet. Es gibt bei TKMS auch die Diskussion, ob der Staat nicht einsteigen sollte. Das pusht vor allem die IG Metall, die ihre Beschäftigten da schützen will und hofft, wenn der Staat einsteigt und eben Auftragsvolumina nochmal gesondert gesichert sind über diese Beteiligung, dass die Belegschaft langfristig gesichert ist. Aber das ist der große Unterschied. TKMS ist privatwirtschaftlich und die europäischen Konkurrenten sind vor allem staatlich kontrolliert. Vielleicht einmal noch, weil du den Markt ansprichst, eine Zahl zur Einordnung. Wie viele U-Boote hat eigentlich welcher Staat? Einmal kurz aufgelistet, die USA haben 71 U-Boote zur Verfügung, Russland 64 und Deutschland die eben angesprochenen 6, die jetzt bei TKMS in der Werft stehen, um sie auf Vordermann zu bringen.
Ja, gut. Ist ja in dem Sinne ein bisschen die Fortführung dessen. Ich glaube, im Vergleich mit Deutschland da wirklich aktuell zumindest vor, ich sag mal, Pre-Investitionen nicht wirklich viel anzufangen.
Genau.
Im Vergleich, also.
Das sind andere Dimensionen. Das sind einfach andere Dimensionen.
Natürlich. Ich meine, kommt aber mit dem, dich vergleichst, ne? Also, da sind die USA als auch Russland natürlich deutlich mehr U-Boot-Längen voraus, uns Deutschen.
Präzise formuliert, sehr schön.
Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir nur Mühe, diese Information, die ihr hier super aufbereitet, in dem Sinne so wiederzugeben, dass das auch jeder einfach
mitnehmen
kann.
Du könntest als Redakteur bei uns anfangen. Du könntest die Infos schreiben, in die immer viel Gedankenarbeit reinfließt.
Ich halte es mir mal offen. Robin, falls du das hörst, ich schau mal.
Ja.
Aber lass uns nochmal gerne du, Gregor, kurz Abschluss und Ausblick machen. Ich glaube, wir sind hier wirklich tight durch und das Thema ist wirklich jetzt auch im Gegensatz zu den anderen Deep Dive, den wir gemacht haben, wirklich sehr, sehr, sehr straightforward. Die Zahlen sprechen dafür. Es war ein guter erster Börsengang. Es macht wirtschaftlich rein von dem, was wir jetzt gesagt haben, Sinn für ThyssenKrupp, das abzuspalten und nicht den ganzen Konzern irgendwie in den Abgrund zu reißen. Jetzt mache ich gerade schon den Abschluss. Gregor, ich wollte eigentlich, dass du es machst.
Nein, ich kann den Abschluss mit 2 Punkten ergänzen. Wir haben sie eben schon erwähnt, aber sie sind wichtig. Der Börsengang symbolisiert einfach die sicherheitspolitische Wende in Deutschland. Der auf dieser sprichwörtlichen Welle oder unter dieser sprichwörtlichen Welle schwimmen jetzt diese U-Boote. Und für Investoren jetzt als vorsichtige Einschätzung, aber weil eben die Auftragslage so dicht ist bis 2040, ich habe jetzt das PE-Ratio nicht im Kopf, das dir auf dem neuen Kurs gerade die Aktie hat, aber es ist natürlich eine sehr sichere Auftragslage in unsicheren Zeiten, sagen wir mal so. Und deswegen auch für Privatinvestoren, also jeder macht seinen eigenen Research und guckt rein, aber durchaus ein interessanter Kandidat vielleicht.
Es ist in dem Sinne super spannend, dass die Auftragslage ist zwar top, aber so, ich meine, von der Auftragslage bräuchte es ja eigentlich jetzt sogar noch eine Investition von TKMS in den Ausbau der Kapazitäten, um die Aufträge, die ja auch theoretisch noch da wären, mit reinzuholen. We will see.
Yes.
Aber wie du schon sagst, einer der deutschen Rüstungstitel, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, wo man vielleicht mal ein Auge drauf schauen könnte. So, bleiben in Deutschland. Und zwar gehen wir endlich mal wieder ins Ländle, dort, wo das auch immer noch das Rückgrat des deutschen Mittelstandes ist. Und zwar nach Baden-Württemberg, genauer gesagt nach Schwanau. Und zwar heute mal mit dem Begriff der Woche ein bisschen mehr erzählt. Und zwar geht es heute um einen Blumenkübel und den Streit dazu. Gregor.
Es geht sogar um 20 Blumenkübel insgesamt, um die gestritten wird. Und hättest du mir am Montag gesagt, dass der Begriff der Woche Blumenkübelstreit ist, hätte ich mich zumindest gewundert.
Ja.
Aber lass uns reingehen. Was ist passiert? In Schwanau in Baden-Württemberg hat die Herrenknecht AG ihren Hauptsitz. Die Herrenknecht AG ist ein Produzent von Tunnelbohrmaschinen, also Riesenbohranlagen, die eingesetzt werden auf der ganzen Welt, wenn große oder tiefe Tunnel gebaut werden.
Ja.
Möchte jetzt nichts Falsches sagen, sie sind zumindest europäischer Marktführer, wenn nicht sogar Weltmarktführer auf diesen speziellen Geräten. Und was ist passiert? Auf einer Zugangsstraße zur Herrenknecht AG hat die Gemeinde Schwanau insgesamt 20 Blumenkübel aufgestellt, um den Verkehr dort zu kontrollieren und zu verlangsamen. Unternehmensgründer und Patriarch Martin Herrenknecht, 83-jähriger Vollblutunternehmer, dem hat es nicht gefallen. Und die spontane Reaktion von Martin Herrenknecht war, diese Blumenkübel wegzuräumen und bei der Herrenknecht AG aufs Werksgelände zu stellen.
Ja.
Und die Geschichte geht weiter. Erstmal, also es wurde berichtet in der Badischen Zeitung, es gab einen kleinen Aufschrei. Staatsanwaltschaft sagt, sie sieht darin kein Vergehen oder keinen potenziellen Diebstahl, weil die Blumenkübel waren ja noch da. Sie standen nur woanders. Sie wurden bewegt, nicht entwendet. Und dann schaltet sich aber der Bürgermeister von Schwanau ein und sagt der Badischen Zeitung, also kleine Lokalpresse.
Vielleicht ja. Genau, ich möchte dich da gar nicht unterbrechen, weil Bitte. Ich finde, du erzählst die Geschichte unfassbar gut. Ich glaube, der interessante Take ist ja, dass erstmal, wie du schon sagst, nichts so richtig dagegen irgendwie vorgegangen wurde. Denn man muss ja auch sagen, also ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie groß Schwanau ist und wie viele weitere Weltmarktführer Schwanau oder zumindest europäische Marktführer Schwanau in ihren Reihen hat, denn die ansässige AG zahlt da ja auch einen gewissen Satz an Steuern.
Ja.
Und da wurde dann vielleicht auch mal intern mal nachgedacht in einem Amt und gesagt, ja, okay, vielleicht gehen wir da jetzt nicht weiter vor, denn es wäre jetzt ungeschickt, wenn die woanders hingehen würden, weil die Steuern können wir schon gut gebrauchen.
Das ist deine Mutmaßung. Ich glaube,
ja, ist meine These.
Man muss zur Ehrenverteidigung aber der Schwanauer Lokalpolitik jetzt sagen, dass der Bürgermeister sich dann meldete in der Badischen Zeitung und sagte, er würde im Zweifel auch für Recht und Ordnung einstehen. Also ja. Übersetze, er fand es nicht okay, dass die Blumenkübel da weggeräumt wurden, wenn die Stadt doch entschieden hat, den Verkehr dort zu verlangsamen. Als Reaktion auf das Bürgermeisterstatement meldete sich dann Martin Herrenknecht mit einem Interview. Mhm. Und bezeichnete die Stadtverwaltung Schwanau als Sesselfurzer. Also, das war gestern, am Dienstag, da eskalierte der Streit. Und was die neueste Entwicklung in diesem Blumenkübel-Krimi ist, diese Blumenkübel wurden jetzt auf eBay-Kleinanzeigen zum Verschenken angeboten. Man weiß nicht, wer sie eingestellt hat. War es Herrenknecht selbst? War es irgendein Spaßvogel? Waren es Mitarbeiter seines Unternehmens? Auf jeden Fall führt aber das Inserat jetzt dazu, dass die Polizei ermittelt. Weil Blumenkübel, die von der Straße bewegt wurden und dann zum Verschenken eingestellt werden bei eBay-Kleinanzeigen, da liegt eventuell doch ein Rechtsverstoß vor. Und deswegen stand heute, Mittwoch, 22. Oktober, im Blumenkübelstreit, die Polizei ermittelt.
Ist das denn dann Diebstahl und Hehlerei, wenn man verschenkt? Nee, ne? Also Hehlerei wäre dann ja, wenn du wieder verkaufst, oder?
Ich möchte mich auf die rechtlichen Spekulationen hier nicht einlassen.
Genau, weil nämlich, und jetzt kommt's, die Morning Crunch Redaktion sich wahrscheinlich 3 Blumenkübel schon gesichert hat.
Das wäre lustig, tatsächlich. Du solltest echt in der Redaktion anfangen. Das wäre natürlich genau der Stunt, den man machen muss. Genauso wie man hätte aus den ganzen René Benko Versteigerungen natürlich die ein oder andere Fußmatte vielleicht kaufen sollen fürs Büro. Aber
apropos René Benko, ich habe gelesen, dass er sich auch selbst das Klopapier zahlen lassen von der Signer Group. Das war auch spannend.
Ja. Also
wir schweifen ab.
Wir schweifen ab. Da können wir drüber hinwegwischen. Ja. Es war das wirklich so. Genau, aber also Blumenkübelstreit, Begriff der Woche, eine Lokalposse, aber doch interessant, wenn Milliardenkonzern und Stadtverwaltung aneinander geraten.
Wir halten euch auf den Laufenden, absolut.
Das Thema beschäftigt uns seit Tagen und massiv, also die Redaktion ist dran.
Vor allem, wie man die Blumenkübel nach Berlin ins Mindspace zu Paul bekommt.
Genau, alle 20 um den Schreibtisch.
Kommen wir zur Zahl der Woche und es geht um das Louvre. Und zwar haben sicherlich einige von euch mitbekommen, dass es dort einen Raubüberfall gegeben hat in den letzten Tagen. Und, Gregor, hol mich gerne ab, wurden die Juwelen, die erbeutet wurden, haben einen Schätzwert von 88 Millionen Euro. Und das ist die Zahl der Woche.
Das ist die Zahl der Woche. Wir alle wissen, was am Dresdner grünen Gewölbe passiert ist vor einigen Jahren. Wissen wir, wo die Remos am Wochenende waren? Nur als offene Frage hier in den Podcast.
Ich weiß es auch nicht.
Wir wissen es nicht.
Man muss natürlich dazu sagen, dass natürlich dann auch die Staatsanwältin gesagt, der historische Wert, den diese Juwelen für Frankreich haben, ist natürlich deutlich höher als die bezifferten 88 Millionen Euro. Ich habe in der Berichterstattung viel gelesen, dass es anscheinend große Mangel an den Sicherheitsvorkehrungen im Louvre gab und gibt. Ich habe auch gehört, dass die Täter wohl auf der Flucht irgendwie eine Krone verloren haben, die jetzt kaputt ist, die auch unfassbar alt ist, die irgendwie rausgefallen ist.
Ach, die Straßenwand dann? Wahnsinn.
Ja, genau. Das habe ich, glaube ich, auch in einem Podcast gehört. Ich glaube, das Interessante ist ja, Gregor, und da rund uns doch gerne mal ab, du bist da ja auch im Thema. Wie kommt man denn so leicht ins Louvre?
Sehr gute Frage und die Antwort ist jetzt gar nicht so gewieft. Die Räuber sind wohl über eine Baustellenleiter die am Gebäude angelehnt war, beziehungsweise keine Leiter, die angelehnt war. Es war ein Fahrzeug, das wie so eine Leiter für Bauarbeiter eben, die elektronisch funktioniert. Da sind sie hochgeklettert, auf einen Balkon gesprungen, haben dann sich den Weg in den Louvre reingesägt, haben also die Streben am Fenster weggesägt, sind eingebrochen und haben dann, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten die Kronjuwelen entwendet, wieder aus dem Fenster raus, beziehungsweise Fluchtweg, bin ich nicht ganz sicher, Full Transparency, wieder aus dem Louvre raus und auf Motorrollern geflüchtet. Wie du eben gesagt hast, dabei sogar noch eine Krone verloren.
Ja, und wie du vielleicht gerade auch schon so ein bisschen angedeutet hast, die Staatsanwaltschaft geht jetzt nicht von irgendwie Eintagsfliegen aus, sondern schon eher von einer gut organisierten kriminellen Bande. Und in diesem Sinne sind wir am Ende dieser Episode. Ich guck gerade auf die Uhr, wir sind bei knapp über 30 Minuten. Gregor hat Spaß gemacht.
Mir genauso, vielen Dank.
Bei Fragen wie immer, schreibt uns eine E-Mail, ganz einfach gb@morningcrunch.de, und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder.
Vielen Dank, Henrik, und bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Henrik Schmidt, Head of Growth by Now, und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.